Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Papst Franziskus. Am gestrigen Ostersonntag vom Balkon begrüßt er die Gläubigen und erteilt den Ostersegen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen.
Es war anrührend zu sehen, wie er kurz zu den Umstehenden geschaut hat, als wolle er sagen, ich habe es geschafft. Ja, er hatte es geschafft, mit brüchiger Stimme durch seine Krankheit schwer geschwächt. Doch was heißt geschwächt? Er hatte die Stärke, an diesem Tag zum letzten Mal den Menschen ganz nahe zu sein. So, wie er immer die Nähe zu den Menschen gesucht hat, etwa als Erzbischof von Buenos Aires. In den Armenvierteln war er bekannt und beliebt. Der amerikanische Kurienkardinal Kevin Farrell hat der Welt die Nachricht vom Tod des Papstes übermittelt.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco.
Die Todesnachricht überbracht vom Kurienkardinal Kevin Farrell. Gleich werde ich mit Annette Schawan an Papst Franziskus erinnern. Sie war deutsche Botschafterin am Heiligen Stuhl. Doch zuvor hören wir einen Nachruf von Anne-Françoise Weber.
Papst Franziskus, bürgerlich Jorge Mario Bergoglio, war ein Ausnahmepapst. Der erste aus Amerika und dem globalen Süden, der erste Jesuit und der erste mit dem Namen Franziskus. Mit der Wahl dieses Namens stellte er sich in die Nachfolge von Franz von Assisi, der für sein einfaches Leben und seine Nähe zu Mensch und Natur verehrt wird.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Was seinen Vorgänger Benedikt XVI. Zum Rücktritt veranlasst hatte, die desolaten Zustände an der römischen Kurie und zahlreiche Fälle sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche, ging Franziskus offen an. Er entschuldigte sich bei Missbrauchsopfern und versprach Prävention.
No hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos.
Im Dienst der Kirche gibt es keinen Platz für die Täter sexuellen Missbrauchs und ich verpflichte mich, keinen Schaden gegenüber einem Minderjährigen zu dulden, egal welchen klerikalen Status der Täter hat. Wir müssen alles dafür tun, um sicherzustellen, dass sich solche Sünden in der Kirche nicht wiederholen.
Para asegurar que tales pecados no vuelvan a ocurrir en la Iglesia.
Kritik gab es an seiner zögerlichen Haltung gegenüber einigen Kardinälen, denen Fehler bei der Aufarbeitung von Missbrauchsskandalen vorgeworfen wurden, darunter auch der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki. Franziskus lebte bescheiden, verzichtete auf prunkvolle Gewänder und wohnte im Gästehaus Santa Marta. Er strukturierte den Vatikan um, reformierte die Vatikanbank und setzte Laien, darunter Frauen, an einflussreiche Posten. Dabei waren ihm all diese Reformen im Grunde doch nur Mittel zum Zweck, wie der italienische Journalist und Papstkenner Antonio Spadaro meint.
Die größte Herausforderung für den Papst ist, verständlich zu machen, dass das Evangelium alle erreichen muss. Jedermann, egal wie seine Lebensbedingungen sind. Sein grundlegendes Problem ist nicht die Reform der Kurie. Sein Problem ist die Verkündigung des Evangeliums in einer missionarischen Kirche.
Geboren 1936 in Buenos Aires als Sohn italienischer Einwanderer, interessierte sich Jorge Mario Bergoglio zunächst für Naturwissenschaften. Aber er trat nach einem Berufungserlebnis ins Priesterseminar ein. Mit 33 Jahren wurde er Priester. Seine kirchliche Karriere verlief danach rasant. Ordensoberer der Jesuiten in Argentinien, Weihbischof und schließlich Erzbischof von Buenos Aires. Umstritten ist für diese Zeit, wie stark er sich der argentinischen Militärdiktatur widersetzt hat. 2001 ernannte Papst Johannes Paul II. Ihn zum Kardinal. Befreiungstheologie minus Marxismus plus Volksfrömmigkeit, so beschrieb der Jesuit Klaus Mertes Bergoglios Haltung. Seine grundsätzlich konservativen Positionen zu Ehe und Sexualität paarte er mit Aufrufen zur Barmherzigkeit, wie in seinem Lehrschreiben Amoris Laetitia. Auch beim Thema Homosexualität, das in der Kurie oft mit dem Gerücht einer sogenannten schwulen Lobby im Vatikan verbunden wird, stellte Franziskus den Menschen in den Mittelpunkt.
Le lobby tutti non sono buoni.
Alle Seilschaften sind schlecht, aber wenn ein Mensch homosexuell ist und Gott mit gutem Willen sucht, wer bin ich darüber zu urteilen?
Die Einheit der Kirche stand für ihn im Vordergrund, daher lehnte er weitergehende Reformprozesse wie den synodalen Weg in Deutschland ab. Selbst legte er Wert auf Beratung, Synodalität. Das Schlussdokument der dazu einberufenen Bischofssynode erhob er direkt zum lehramtlichen Schreiben. Ein Novum in der Kirchengeschichte. Mit seinem Vorgänger Benedikt dem 16. pflegte Franziskus einen freundlichen Umgang, ließ jedoch dessen Getreue spüren, dass er andere Prioritäten setzte. Sein Engagement für Umweltschutz spiegelte sich in seiner Enzyklika Laudato Si wider.
Vorrei chiedere, per favore.
Seien wir Beschützer der Schöpfung, des Planes Gottes, der in die Natur eingeschrieben ist. Beschützer des Nächsten, der Umwelt, lassen wir niemals zu, dass die Zeichen der Zerstörung und des Todes die Entwicklung unserer Welt begleiten.
Er setzte sich für Frieden ein, blieb jedoch in seiner Verurteilung des russischen Vorgehens in der Ukraine und des Angriffs der Hamas auf Israel im Oktober 2023 zurückhaltend. Der jüdisch-christliche Dialog lag ihm ebenso wie die Verständigung mit anderen Religionen am Herzen. Nach seinem Tod wird Franziskus eine letzte Ausnahme machen. Er wünschte sich eine Bestattung nicht im Vatikan, sondern in der Kirche Santa Maria Maggiore in der Innenstadt Roms.
Zum Tod von Papst Franziskus war das Anne-Françoise Weber. Am Telefon begrüße ich nun Annette Schavan. 8 Jahre lang, bis 2013, war sie Bildungs- und Forschungsministerin. Von 2014 bis 2018 war sie deutsche Botschafterin dann beim Heiligen Stuhl in Rom. Frau Schavan, guten Abend.
Guten Abend.
Der Papst gestern am Ostersonntag mit dem traditionellen Ostersegen und die anschließende Fahrt durch die Menge der Gläubigen, den Menschen so nahe. Was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie am Tag danach, heute Vormittag, Ostermontag, die Nachricht vom Tod des Papstes gehört haben?
Mir geht sein Tod nahe und ich habe dann im Blick auf die Bilder von gestern gedacht, er ist gegangen, wie er gelebt hat. Eine eindringliche Osterbotschaft, die er nicht mehr selbst lesen konnte. Diese zaghafte, aber doch klare Bewegung zum Segen. Und dann fährt er durch die Menschenmenge. Das war für ihn immer ein ganz wichtiger Punkt, nahe bei den Menschen zu sein. Das war Teil seiner Botschaft. Und danach verabschiedet er sich. Das sind berührende Stunden gewesen.
Ich hatte es gesagt, 4 Jahre waren Sie deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl seit 2014. Da war Papst Franziskus gerade ein Jahr zuvor gewählt worden. Wie haben Sie ihn denn als Menschen erlebt? Wie haben Sie ihn als Papst erlebt? Gab es da Unterschiede zwischen Jorge Mario Bergoglio, wie er bürgerlicher hieß, und Papst Franziskus, wie er sich in der Nachfolge von Franz von Assisi genannt hatte? Gab es da Unterschiede?
Ich habe ihn erlebt als einen Kämpfer und als einen zutiefst liebenden Menschen. Kämpfer, wenn es um die Weiterentwicklung der Kirche ging. Kämpfer, wenn es darum ging, der Welt deutlich zu machen, nur gemeinsam werden Zukunftsfragen beantwortet werden können. Nur wenn ihr auf die Armen schaut, werdet ihr erkennen, was zu tun ist. Die Botschaft an die Kirche geht zu den Armen, geht an die Ränder der Welt. Und zutiefst in den Begegnungen, auch in den Begegnungen mit dem Ministerpräsidenten aus Deutschland, mit der Bundeskanzlerin, mit dem Bundespräsidenten, als ein ungewöhnlich liebevoller Mensch. Manche haben über seinen Händedruck gesprochen. Das war ein fester Händedruck und zugleich war es eine ganz weiche, warme Hand. Und ich habe niemanden von ihm kommen sehen nach der Privataudienz, der nicht tief berührt war, der mir gesagt hat, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Also ein Mann mit einer großen Ausstrahlung und einer kämpferischen Art, die manchen Diplomaten ja auch zu schaffen gemacht hat.
Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen für diese kämpferische Art, für diesen Kampf, für diese Unbedingtheit?
Ja, ganz am Anfang diese Entscheidung, ich ziehe nicht ins apostolische Haus, das war für die Diplomaten eine Katastrophe. Dann hat er die Kultur im Vatikan verändert. Das Protokoll hatte einen großen Einfluss auf jedes Detail. Und je länger er im Amt war, umso mehr änderte sich das alles. Das Protokoll erklärte jedem Besucher und jeder Besucherin, man möge vor dem Papst knien, man möge seinen Ring küssen. Und es wurde ganz deutlich, dass er das gar nicht wollte oder dass ihm das peinlich war. In der letzten Phase meiner Zeit in Rom hat es auch gar keiner mehr getan, weil man wusste, dieser Papst möchte des Menschen aufrecht vor ihm stehen.
Papst Franziskus war der erste Papst aus dem globalen Süden. Wie stark hat ihn denn seine Heimat Argentinien geprägt? Und das, was Sie gerade gesagt haben, erzählt haben, berichtet haben, Frau Schawan, das deutet ja genau darauf hin, dass er das sozusagen mitgebracht hat nach Rom aus Argentinien, aus Buenos Aires.
Ja, so ist das, glaube ich. Er hat mehr aus seinem bisherigen Leben aus Südamerika und aus Argentinien mit in den Vatikan gebracht, als dass er die Rituale des Vatikans übernommen hätte. Interessant ist ja auch, dass er sich nun nicht zu den klassischen Papstgräbern beerdigen lässt, sondern in Maria Maggiore, dass er die Rituale in der Zeit nach dem Sterben eines Papstes verändert hat. Und wenn man sich das anschaut, was er verändert hat, wie er es verändert hat, dann ist es alles damit verbunden gewesen, die Kultur zu verändern, deutlich zu machen, dieser Papst ist nicht ein Held, der am Ende ein Heldenbegräbnis bekommt, der ist ein Mensch, der Bischof von Rom. Er hat alle Titel abgeschafft, die dieser Bischof von Rom ansonsten noch hatte. Ja, das hat die Kultur zutiefst verändert. Er hat damit auch eine Nähe zu den Menschen praktiziert, die ja immer wieder spürbar war.
Ist damit auch schon ein Teil der Weiterentwicklung der Kirche angesprochen, die Sie erwähnt haben, Frau Schawan? Was waren denn die größten Herausforderungen, die er zu lösen hatte?
Am Beginn war dieses Pontifikat ja verbunden mit großen Hoffnungen. Es war Aufbruchstimmung. Und dann hat so jeder seine Reformagenda gehabt. Und es wurde dann deutlich, dass er nicht einfach auf jede Reformagenda springt, sondern zunächst einmal versucht hat, in den Weltsynoden der letzten Jahre der Kirche deutlich zu machen, wie vielfältig sie ist. Wenn afrikanische, asiatische, europäische, lateinamerikanische Bischöfe zusammenkommen, dann kommen sie aus höchst verschiedenen Welten. Und der Papst hat ihnen zugemutet, dass sie miteinander debattieren. Und je länger das Pontifikat dauerte, umso mehr hat sich der Wind geweht, wenn ich das so sagen darf, in der Welt. Die Wiederkehr der Nationalismen, die Wiederkehr der Autokraten. Er ist ja gleichsam das Gegenbild zu all der Konfrontation, die wir derzeit erleben. Und deshalb ist es wichtig, dass dieser Kurs der Versöhnung, des Friedensstiftens, der Kurs, der die globale Welt auch in all ihrer Ungerechtigkeit im Blick hat, dass dieser Kurs weitergeführt wird. Denn auch das ist eine Botschaft von Franziskus: Wenn die Kirche nicht nahe bei den Menschen ist, wenn das Christentum sich nicht den Nöten der Menschen widmet, dann ist es zu nichts Nutze.
Ist er denn mit seinen Gestaltungsideen auch innerhalb der Kirche, also innerhalb der vatikanischen Hierarchie, vielleicht ausgebremst worden zu einem gewissen Teil?
Das weiß ich in Wirklichkeit nicht. Aber was offenkundig ist, dass das nicht alle mochten und dass gerade in den letzten Jahren sich da schon auch weltweit eine Opposition herausgebildet hat. Denken Sie an Teile der Bischofskonferenz in den USA zum Beispiel. Das, was Franziskus wollte, ist überhaupt nicht bei allen auf Zustimmung gestoßen. Das hat ihn aber nicht davon abgebracht, immer wieder dafür zu werben.
Die Klimakrise ist eine globale Krise, das wusste der Papst selbstverständlich. Er hat sich als Beschützer der Schöpfung immer wieder auch bezeichnet. Welche Akzente konnte er denn da setzen bei dieser Entwicklung, die ja immer dramatischere Folgen auch einnimmt?
Ja, manche sagen, Laudato Si ist ein neues Kapitel in der katholischen Soziallehre gewesen. Das hat zum Beispiel der deutsche Klimaökonom Ottmar Edenhofer gesagt, der auch dabei war, der den Papst beraten hat. Der Papst hat auf die Wissenschaft gehört. Er hat erstmals bei dieser Enzyklika nicht nur einen Kardinal ausgewählt, der die Enzyklika vorgestellt hat, sondern einen Wissenschaftler an seine Seite gesetzt und hat von der Demut gegenüber den Fakten gesprochen. Auch das ist eine bemerkenswerte Feststellung, zu sagen, wir können uns nicht alles schönreden, sondern Respekt vor den Fakten gehört auch zur Verantwortung, die wir tragen. Ja, und davon waren viele begeistert. Allerdings muss ich sagen, ich vermute, dass der Papst am Ende nicht nur gesundheitlich oder von seiner Gesundheit gequält war, sondern auch davon, dass er gemerkt hat, all das, von dem so viele überzeugt waren oder ihm zugejubelt haben, in der Realität ist das gemeinsame Bemühen der Welt um ihre Zukunft auch im Blick auf Klima und Bewahrung der Schöpfung nicht wirklich vorangegangen.
Das wäre ja eine bittere Erkenntnis am Lebensende.
Das denke ich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht auch bittere Momente deswegen gehabt hat.
Zum Tod von Papst Franziskus war das Annette Schavan. Sie war deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl. Frau Schavan, ganz herzlichen Dank. Guten Abend.
Gern geschehen. Einen guten Abend auch Ihnen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Galka Scheyer spielte als Pionierin in der deutschsprachigen Gemeinde von Los Angeles in den 1930er und 40er Jahren eine ganz wichtige Rolle. Ihr Name ist jedoch bis heute weitgehend unbekannt geblieben. Die Kunsthändlerin brachte expressionistische Kunst aus Deutschland an die Westküste. 1934 ließ sie sich ein von Richard Neutra entworfenes Haus in den Hügeln von Hollywood bauen und empfing dort die kalifornische Avantgarde. Galka Scheyers Haus wird nun erneut in eine Kulturstätte verwandelt. Kerstin Zilm hatte Gelegenheit, es noch vor der notwendigen Restaurierung zu besuchen.
Serpentinen führen hinauf zum strahlend weißen Nest aus Stahl und Glas über der Stadt am Blue Heights Drive. Galka Scheyer wählte diesen Straßennamen aus. Das durfte sie 1934 als Besitzerin des ersten Hauses auf dem Hügelgipfel. Natürlich musste Blue im Namen sein, eine Anspielung auf die Künstlergruppe, die sie vertrat, die Blaue Vier aus Weimar. Wassily Kandinsky, Paul Klee, Alexei Jawlensky und Lionel Feininger. Das Haus sollte nicht vor allem zum Wohnen dienen, sondern mindestens genauso als Galerie. Schon bald stand die Prominenz von Los Angeles Schlange für die Kunst aus Deutschland und den einzigartigen Panoramablick bis zum Pazifik, erzählt Benno Herz. Er ist Programmdirektor im Thomas-Mann-Haus von Los Angeles.
Die Liste an Besucherinnen hier im Haus von Galka Scheyer bei ihren Salons ist wirklich beeindruckend. Also von Hollywood-Größen wie Marlene Dietrich oder Fritz Lang, Josef von Sternberg, dem Musiker John Cage, aber auch Greta Garbo, Erich Remarque, Maya Deren kamen alle hier diese holprigen Straßen hoch in die Hügel, um bei Galka Scheyer die Kunstwerke der Blauen Vier zu bewundern.
Die Eltern in Braunschweig tauften sie nach der Geburt 1889 Emily Scheyer. Den Namen Galka gab ihr später Alexei Jawlensky in Anspielung auf ihr schwarzes Haar. Galka ist das russische Wort für Dohle. Die Begegnung mit dem expressionistischen Maler 1916 war für Scheyer schicksalshaft. Beim Anblick seiner Kunst erklärte sie,
Zitat, wozu soll ich noch malen, da ich doch weiß, dass ich nicht so gute Kunst machen kann wie Sie. Es ist besser, ich widme mich Ihrer Kunst und versuche sie anderen Menschen zu erklären.
Wenige Jahre später traf Scheyer am Bauhaus in Weimar Kandinsky, Klee und Feininger. Die Künstler schlossen sich zur Blauen Vier zusammen und Scheyer machte sich auf den Weg, sie in den USA bekannt zu machen. 1924 reiste sie zuerst nach New York mit Dutzenden Originalen im Gepäck. Nennenswertes Interesse für die Kunst fand sie erst Jahre später in Kalifornien. In Los Angeles führte sie der Architekt Rudolf Schindler in die Kreise von avantgardistischen Künstlerinnen und Künstlern ein. Hier traf sie auch Richard Neutra und gab ihm den Auftrag für ihr Haus in den Hügeln. Es war nicht einfach, ihre Visionen zusammenzubringen, erzählt Benno Herz.
Neutra, natürlich dafür bekannt, offene Räume zu gestalten, keine Wände, fließende Übergänge. Aber Scheyer natürlich sagte, Moment mal, das soll ja auch eine Galerie sein. Wo hänge ich denn die Bilder nun auf, wenn ich keine Wände habe?
Der Kompromiss? Paneele, die vorübergehend in die Glasfronten eingesetzt werden konnten. Sie verdoppelten die Wandfläche. Nach den Ausstellungen war der Ausblick wieder frei.
What's really important about this house is how the light moves and how the clouds move.
Das ist Beatrice Cortez, Bildhauerin aus El Salvador. Sie hat im Galka Scheyer Haus eine vorübergehende Zuflucht gefunden. Ihr eigenes Heim verbrannte im Januar mit tausenden anderen in den Feuern von Los Angeles. Cortez ist fasziniert von Bewegungen des Lichts und Wolkenspielen hier. Krähen, Habichte und Polizeihubschrauber kreisen auf Augenhöhe.
I try to imagine what the city of Los Angeles was like and what did she see.
Ich versuche mir vorzustellen, wie Los Angeles damals aussah, was Galska vom Fenster und von der Terrasse aus sah, was sie gehört hat. Ich stelle mir das Wohnzimmer als Ausstellungsraum vor und frage mich, was es bedeutet, dass sie einen so großen Teil des Hauses für Kunst reserviert hat.
Dass Cortez hier ist, verdankt sich Zufällen und der Großzügigkeit von Max Grimminger. Der deutsche Unternehmer las vergangenen Sommer einen Artikel von Benno Herz über das zum Verkauf stehende Galka Scheyer Haus und kaufte es. Er will es wieder in eine Kulturstätte und Künstlerresidenz verwandeln, möglicherweise in Zusammenarbeit mit Villa Aurora, Thomas Mannhaus und anderen Kunstinstitutionen. Bis zum Beginn der Restaurierung im August kann Cortez hier wohnen. Die Bildhauerin beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit dem Überwinden von Raum und Zeit, mit Gleichzeitigkeit und Generosität.
Ich glaube nicht, dass Max jemals von meiner Arbeit gehört hat oder weiß, dass es darin auch um die Großzügigkeit geht, die wir Menschen schenken, die wir wahrscheinlich nie kennenlernen werden. Max hat mir ein großes Geschenk gemacht, ohne mich und meine Arbeit zu kennen. Das ist doch erstaunlich.
Die Bildhauerin Beatriz Cortez aus El Salvador. Das Haus der Kunsthändlerin Galka Shire in Los Angeles wird eine Kulturstätte, Kerstin Zilm berichtete. Die Kunstgattung Oper ist auch deshalb so stark, weil es dort Komponisten sehr schnell gelingen kann, zwischen verschiedenen Welten zu wechseln. Ein paar Akkorde, eine etwas geänderte Harmonie oder eine etwas andere Klangfarbe im Orchester und schon gelangt man von einer Sphäre in die nächste. So können die Opernfiguren mühelos pendeln zwischen der Realität und einem Traum, zwischen Vision und Wirklichkeit. Und wir im Publikum, wir können diesen mitunter abenteuerlichen Reisen problemlos folgen. So zum Beispiel in der spätromantischen Oper Die tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold. Da triggert beim trauernden Paul die Begegnung mit einer Tänzerin, mit der Tänzerin Marietta, die Erinnerung an seine gestorbene Frau Marie. Ein Trip, der zu einer albtraumhaften Bedrohung wird für den schwärmerischen Paul. Die Aufführungen der Oper 1920 in Hamburg und Köln werden zu einem Triumph für Korngold. Viele Opernhäuser spielen das Stück nach. Bereits 1921 kommt das Werk dann an die Met nach New York. Jetzt hat der Regisseur Dmitri Tschernjakow diesen Opernklangrausch an der Oper in Zürich in Szene gesetzt. Lorenzo Viotti hat dirigiert und Jörn Florian Fuchs hat für Fazit die Premiere gesehen. Er ist jetzt live aus Zürich zugeschaltet. Herr Fuchs, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Tschernjakow hat auch das Bühnenbild entworfen. In den Arbeiten, die ich von ihm gesehen habe, sind seine Bühnenräume immer modern, immer schick und auf eine besondere Art auch immer clean. Hat er denn diese symbolistische Handlung dieser Oper jetzt auch wieder in solch einem Ambiente spielen lassen?
Absolut. Wir haben eine Häuserzeile, die wir sehen. Wir gucken in diese Zimmer hinein. Das geht von links nach rechts quer über die Bühne. Meistens wird im linken oder im rechten Zimmer gespielt. Also wir sind gleichsam Voyeure und sehen, was sich da drin abspielt. Und unten drunter gibt es einen großen leeren Raum. Da ist die Drehbühne öfters, die zum Einsatz kommt. Da gibt es nämlich dann, gibt in dem Stück ein großes Fest. Da sind die Protagonisten auf Rollschuhen und tauchen da auf. Und es gibt auch immer wieder Figuren, die einfach nur auf diese Bühne kommen und gleichsam einmal herumgefahren werden. Also viel Bewegung unten auf der Drehbühne und eher ein bisschen statisch dann in diesen Zimmern, in die wir reinschauen können.
Merkt man denn die Zerrissenheit der Hauptfigur Paul? Ist das denn szenisch oder doch überwiegend musikalisch nur nachvollziehbar?
Das ist szenisch schon nachvollziehbar, wobei die Figur mir nicht so ganz klar geworden ist, was die für ein Problem hat. Denn es ist auf jeden Fall eine Figur, die Schwierigkeiten hat mit Frauen, das wird klar. Diese Geliebte, die gestorbene Marie, die taucht hier ja als Double gleichsam auf. In die Figur der Marietta projiziert er ja diese Marie hinein und er bringt diese Figur auch am Ende um, zwischendrin auch nochmal. Wie kann das sein? Naja, weil Tschernjakow da einen ganz interessanten Kniff anwendet, dass er nämlich die Marietta gleich dreimal auftreten lässt in drei ganz unterschiedlichen Kostümierungen und ganz unterschiedlich, ja auch vom Styling, von allem. Das bedeutet, dass eigentlich die Idee ist, hier ist jemand, der mit weiblicher Sexualität, mit Frauen ein Problem hat, nicht so sehr mit dieser einen Frau, die eben gestorben ist, sondern im Grunde genommen mit allen Frauen. Also diese symbolistische, etwas verrätselte, fast geisterhafte Erscheinung, eine Frau in einer Toten zu erkennen, diese Ebene ist weg und es ist eher so ein Sozialpsychodrama, das Tschernjakow inszeniert. Ich würde sagen, wertend, ein bisschen lähmend über diesen Abend hinweg und es ist auch so ein bisschen eine Stolperregie zeitweise, wie sich dann Eric Cutler als Paul da über die jeweiligen Frauen hermacht. Einmal ist er am Schluss dann so eine Art Priester oder Bischof und kleidet sich da mühsam an und wieder aus. Es ist handwerklich nicht ganz so gelungen, finde ich, wie andere Tschernjakow. Schwarzenegger-Kopf arbeiten.
Also, Eric Cutler, Sie haben ihn schon erwähnt, er singt diesen Paul und wir wollen ihn jetzt mal hören in einem kurzen Ausschnitt aus dieser Oper Die tote Stadt von Erich Wolfgang Kongold. Da hat man also gemerkt, gehört, wie er singt. Da hat man einen gewissen Schmalz auch, einen gewissen Schmelz in der Stimme. Hat Sie das überzeugt musikalisch, Herr Fuchs?
Ja, Cutler hat das sehr gut gemacht. Es ist eine unglaublich fordernde Partie. Man braucht ja auch Kraft in der Höhe oder in den Höhen und muss die Töne auch lange halten. Dazu dieser manchmal etwas schwülstige, komplizierte Text. Das hat Cutler als eben nicht deutscher Muttersprachler wirklich exzellent hinbekommen. Es ist aber auch unbedingt an seiner Seite zu nennen, sein Freund und dann auch kurzzeitig mal Kontrahent Frank Björn Bürger, der das wunderbar macht. Und diese drei Marietta, die es hier im Grunde sind in einer Person. Das macht wieder Mit mir wie Jute. Das ist auch sehr gut, sehr kontrastreich, sehr farbenreich. Also sängerisch ist das ein exzellentes Korngold-Ensemble, das das Opernhaus Zürich hier zusammengestellt hat.
Ich hatte es gesagt, Lorenzo Viotti hat dirigiert. Wie hat er denn diese rauschhafte, diese klangfarbensatte Musik zum Klingen gebracht? Das ist ja so ein bisschen eine Dauererregungsmusik. Ist ihm das gelungen, die Spannung da zu halten?
Ja, es ist mir ein bisschen zu wenig differenziert und genau das ist der Punkt. Also in dieser Dauererregung, in diesen gewaltigen Klangräuschen könnte man mehr durchaus strukturieren. Es ist insgesamt auch ziemlich laut. Nicht, dass es die Sänger jetzt übersteuert, aber das Opernhaus hat halt diese berühmte knackige und trockene Akustik in Zürich und man ist sehr, sehr schnell an der Grenze sozusagen beim Hören. Es knallt hier ordentlich und es wirkt eher so, als ob es ein bisschen ein Wettkampf ist, den Viotti da inszenieren will. Also nach dem Motto, ich bin am lautesten von allen, die an diesem Abend hier auftreten. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich finde aber, man könnte natürlich, wenn man ihm das zugute halten will, könnte man sagen, okay, so noch die spätromantischen Anklänge, die es in dieser Partitur gibt, die sind eher vielleicht ein bisschen ausgeblendet. Es geht dann eher schon fast ein bisschen in die Moderne, wo eben dann nicht große Dissonanzen jetzt kommen, aber wo es eben scharf konturiert ist, ja, wo es eine kantige, eine eruptive Musik ist. Und wenn man so will, meißelt er diese Momente heraus. Das ist auf der Habenseite. Aber das Dirigat letztlich, Sie hören es ein bisschen raus, wie ich das sehe, ist auch eher durchwachsen. Das Publikum hat es aber sehr, sehr gefeiert diesen Abend und ist das Stück auch nicht so oft gespielt. Ich habe das dreimal bis jetzt gehört, das war meine vierte Begegnung. Und das kann man, wenn man an jemanden wie Petrenko in München denkt vor Jahren mal, das kann man eben viel, viel, viel farbenreicher und strukturierter süffiger machen. Letztendlich. Süffiger auch, aber eben kontrolliert süffig ist ja auch sowas, was man machen kann.
Also Ihr Fazit, es ist weder szenisch noch musikalisch so ganz überzeugend. Erich Wolfgang Korngolds Die tote Stadt an der Oper in Zürich, inszeniert von Dmitri Tschernjakow, dirigiert von Lorenzo Viotti mit Eric Cutler als Paul in der Titelpartie, in der wichtigsten Partie. Vielen Dank, Jörn Florian Fuchs.
Gerne.
Es kommt in der Kulturszene oft vor, dass ganze Projekte nicht klappen oder auch nur einzelne Ideen, dass Besetzungen platzen oder Umbauten nicht rechtzeitig fertig werden. Diesem klappt nicht, möchten wir in diesen Tagen in einer kleinen Fazitreihe etwas entgegensetzen, das optimistisch stimmt.
Fazit.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Klappt doch. Häufig werden in Deutschland auf brachliegenden Flächen Bürohäuser hochgezogen oder Luxuswohnungen gebaut. Das ehemalige Areal der Kindl-Brauerei in Berlin-Neukölln bildet da eine schöne Ausnahme. Hier ist bereits ein Kunstzentrum entstanden mit einem Café mitten zwischen den golden glänzenden Brauereikesseln. Die alte Lagerhalle auf dem Gelände hat jetzt eine Genossenschaft gemietet, die ein Kreativ- und Kulturzentrum für die Nachbarschaft entstehen lassen will. Ihr Motto trägt sie im Titel, im Namen, voll gut. Einziehen soll hier auch eine Genossenschaft für Literatur. Barbara Behrendt hat diesen Ort für unsere Reihe Klappt doch besucht.
Ja, herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kindl-Areal und hinter uns seht ihr das Vollgutgebäude, das wir umbauen wollen.
Frieda Grimm von der Vollgut-Genossenschaft begrüßt zwei junge Literaturagentinnen auf dem Gelände der ehemaligen Kindl-Brauerei in Berlin-Neukölln. Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und ganz verschiedenen Alters sitzen vor einem Gartenkiosk auf Holzpaneelen in der Sonne und hören Musik. Ein paar Meter weiter der Eingang des Kindl-Kunstzentrums. Gegenüber das schicke Circular House, wo aus recycelten Materialien Coworking-Plätze entstanden sind. Nur die alte Lagerhalle sieht noch ziemlich nach Bruchbude aus. Genau hier soll das gemeinnützige Kreativ- und Kulturzentrum von Vollgut entstehen. Die Genossenschaft hat Ende 2024 bei einer Stiftung einen Erbpachtvertrag für die nächsten 99 Jahre unterzeichnet. Diese Schweizer Edith-Marion-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Grundstücke ausschließlich für Bildungsprojekte und Kultur aufzukaufen. Viele Genossenschaftsmitglieder und einige normale Mieter planen bereits ihren Einzug in dem 40.000 Quadratmeter umfassenden Haus auf 5 Stockwerken. 90% der vorhandenen Fläche ist vergeben. Der bekannte queere Club Schwutz ist schon seit 2013 im Erdgeschoss zu Hause.
Wir haben ein großes Archivzentrum, das ist ein Zusammenschluss aus 3 großen renommierten Archiven. Die machen quasi zusammen dann großes Archiv für lesbisch, queere, sexualwissenschaftliche Kulturforschung und Geschichte. Mhm. Genau, dann hier, das ist von der Filmarche, das ist die größte selbstorganisierte Filmschule Europas. Dann Atestania, die machen auch viele Bildungskunstprojekte mit Schulen hier in der Umgebung. Dann seht ihr Cardus, das ist eine humanitäre Hilfsorganisation.
Auch eine Boulderhalle wird entstehen, eine koreanische Markthalle, ein Programmkino. Die Kultur- und Freizeitangebote sollen für alle in der Nachbarschaft nutzbar sein.
Was uns eben besonders wichtig ist, dass es von und für diverse Communities ist. Also wir haben Fokus eben auf queere und migrantische Organisationen, einfach weil die Lage besonders prekär ist und wollen eben über die Mischung Möglichkeiten schaffen und langfristige Perspektiven ermöglichen.
Und für die beiden Besucherinnen, die Literaturagentinnen Zoe Martin und Alissa Fenner, besonders interessant.
Ja, tatsächlich haben wir eine Gruppe, vor allem somalische Frauen, die auch hier oben wohnen. Und die überlegen auch, so ein bisschen so eine kleine mehrsprachige Kinderbibliothek zu machen und sowas. Also sozusagen das.
Zoe Martin und Alissa Fenner haben kürzlich mit 3 Kolleginnen ihre Genossenschaft Zora Lit gegründet. Zora wie die rote Zora, Lit wie Literatur. In den Räumen von Vollgut möchten sie ihren Mitgliedern tagsüber Plätze zum Schreiben und Arbeiten anbieten. Abends wollen sie Lesungen veranstalten.
Wir waren in Verlagen, in Buchhandlungen, in Literaturagenturen tätig. Und wir haben im letzten Jahr dann gemerkt, dass wir aber alle nicht so richtig zufrieden sind mit den Arbeitszeiten. Wir haben generell auch im Gespräch mit anderen KollegInnen gemerkt, dass es viele Unzufriedenheiten gibt, prekäre Verhältnisse. Wir haben zu 5 dann irgendwie diesen Wunsch gehabt, dass wir da vielleicht was ändern können.
Über die Genossenschaft Zora Lit können sich Literaturinteressierte, AutorInnen, BloggerInnen digital vernetzen oder an Mentoring-Programmen teilnehmen. Ihre an die Genossenschaft angeschlossene Literatur- und Eventagentur finanziert das Ganze. Zora Lit auf dem Vollgutgelände, es könnte ein ideales Match werden.
Das klingt immer wie so eine Utopie, ne? Also das gibt dir den Eindruck, es gäbe einen richtigen so gemeinsamen Ort und auch einen Austausch und man könnte sich gegenseitig auch so unterstützen.
Während Vollgut für ein faires, diverses Wohnen, Leben und Kreativsein steht, möchte sich Zora Lit für ein faires, hierarchiefreies Arbeiten im Literaturbetrieb einsetzen. Und wenn die Frauen von Zora Lit Glück haben und die Genossenschaftsmitglieder zustimmen, können sie hier bald eines der wenigen Quartiere beziehen, die noch nicht vergeben sind.
Das wäre, glaube ich, unser First. Die erste Genossenschaft in der Genossenschaft.
Barbara Behrendt über das Kreativ- und Kulturzentrum Vollgut in Berlin in unserer optimistisch stimmenden Reihe Klappt doch. Morgen besuchen wir das Geburtshaus des Theologen Alfred Brehm im thüringischen Rentendorf und hören, wie aus einer bedrohten Gedenkstätte ein Museum werden wird. Normalerweise, so denkt man, befinden sich Museumsdepots im Keller, doch das Depot der Kunsthalle St. Annen in Lübeck, es befindet sich im Dach und dort ist das Risiko eines Brandes ja besonders groß, also muss dieses Depot jetzt geräumt werden und aus der Not macht das Museum eine Tugend. Es zeigt Werke aus diesem Depot und siehe da, da kommen manche Kunstschätze ungeahnt ans Licht. Claudia Wieler berichtet.
Die Kunsthalle St. Annen hat sich in ein Depot verwandelt. In den Museumsräumen stehen riesige Regale, gefüllt mit einem bunt zusammengewürfelten Ensemble aus Objekten, quer durch die Epochen. An den Wänden lehnen Bauzäune, an denen Bilder befestigt sind.
Ja, wenn man so eine Idee bekommt, wie es aussieht in so einem Depot, ne? Und dass sich diese Werke da aufgereiht auf Bauzäunen finden, weil so haben wir die Kunst tatsächlich gelagert auf dem Dachboden. So kann man sich das vorstellen.
Sagt Nura Dirani, Direktorin der Kunsthalle St. Annen.
Es ist eher ein Ort, an dem die Dinge sammlungsübergreifend zusammenkommen, epochenübergreifend zusammenkommen und gar nicht so im klassischen Sinne geordnet ist, wie man es auf der Ausstellungsfläche normalerweise gewohnt ist.
Und so hängen in der Depotausstellung Bilder von Markus Lüpperts neben Käthe Kollwitz. Ein barockes Kruzifix aus Elfenbein steht neben einem Nagelbild von Günter Uecker. Eine an Darth Vader erinnernde Skulptur von Jonathan Mese trifft in einem Regal auf ein signiertes Kissen von Andy Warhol.
Der 1980 in Lübeck war und hier eine Ausstellung hatte. Und davon stammt noch dieses Kissen, was er unterschrieben hat, denn diese Ausstellung fand statt in einem Möbelhaus. Und da hat er dann auf diesem Möbelhauskissen seine Unterschrift hinterlassen, ganz witzig. Aber viele Werke sind über Schenkungen in unsere Sammlung eingegangen. Warum? Weil in Lübeck ein großes bürgerliches Engagement herrscht, sodass die Menschen, die hier leben, auch sehr bedacht waren, diese Sammlung wachsen zu lassen. Und ganz, ganz viele Werke sind der Sammlung geschenkt worden.
Darum hat Nura Dirani auch Menschen aus Lübeck dazu eingeladen, Gegenstände aus ihrem privaten Umfeld für die Ausstellung einzureichen. Persönliche Erinnerungen oder Objekte, die ihrer Meinung nach ins Museum sollten.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Geschichte der Stadt oder die Kunst der Stadt auch mitdenkt. Also wie wachsen Sammlungen? Welche Geschichten wollen wir erzählen? Und was hat das mit den Menschen zu tun, die hier leben? Und dann haben wir eben diesen Aufruf gestartet, um auch mal in die Stadt hineinzuhorchen und zu sagen, was wäre euch denn wichtig, in dem Museum zu sehen?
Und so gehört ein Teddybär, der auf der Flucht mitgenommen wurde, genauso dazu wie eine Zeichnung von William Kentridge, die er einer Lehrerin als Dank für den erteilten Deutschunterricht geschenkt hat. Oder ein Bild des Kunstfälschers Lothar Malzkat, berühmt-berüchtigt durch Fälschungen gotischer Wandbilder in der Lübecker Marienkirche. Durch diese partizipative Aktion sollen auch Sammlungskonzepte hinterfragt werden.
Also wir haben jetzt einfach mal versucht zu sagen, nach welchen Kriterien sucht man denn eigentlich aus? Und ist es die Qualität? Aber was ist eigentlich Qualität? Nach welchen Kriterien misst man denn Qualität? Sage ich das als Kunsthistorikerin oder ist der Wert der Dinge den Dingen auch anders eingeschrieben? Sind es Erfahrungen?
Es geht in dieser Depotausstellung aber auch darum zu zeigen, womit man es hinter den Kulissen in einem Museum noch so alles zu tun hat, nämlich mit zerstörten Kunstwerken. Und so steht direkt in der Eingangshalle ein verletzter Engel. Eine Holzskulptur, knapp einen Meter groß, aus dem 15. Jahrhundert. Die Nase fehlt, ein Flügel ist abgebrochen. Die Restaurierung steht noch aus.
Und er sieht so ein bisschen verletzt aus auch, ne? Umwickelt mit Tyvek-Papier und man mag es kaum glauben, aber einem Fahrradschlauch. Und dieser Fahrradschlauch, den hat die Restauratorin angebracht, eben aus dem Grund, dass dieser Flügel, der abgebrochen war, einen gewissen Druck aufbaut und ihn wieder in die Halterung zurückdrängt.
Gezeigt werden auch Kunstwerke, an denen der Zahn der Zeit so genagt hat, dass Restauratoren sie nicht mehr retten können. Diesen Objekten ist im Untergeschoss ein ganzer Raum gewidmet.
Jetzt sind wir im Keller.
Ja, jetzt sind wir im Untergeschoss der Kunsthalle. Dieser Raum heißt von der Zerbrechlichkeit. Und wir zeigen Objekte, die einen Schaden aufweisen, den die Zerstörung eigentlich eingeschrieben ist. Wir haben einen großen Bestand an Hohlgläsern vom Spätmittelalter bis heute. Und hier haben wir mal drei Exemplare ausgesucht. Die haben die sogenannte Glaskrankheit. Also man kann ja ganz gut erkennen, dass die Oberfläche milchig wird, aber auch etwas porös. Das heißt, im Laufe der Zeit verändert sich diese Oberfläche und das ist nicht reversibel. Also da können die Restauratoren auch nichts machen. Die Werke werden über kurz oder lang zerfallen.
Und so macht diese kluge und sehr sehenswerte Ausstellung Museumsarbeit nicht nur transparent, sondern macht gleichzeitig deutlich, warum es wichtig ist, kulturelles Erbe langfristig zu erhalten.
Auch die Frage nach der Relevanz des Museums und unserer Arbeit zu stellen. Warum müssen denn die Dinge von einer Generation in die nächste getragen werden? Also welchen Wert haben sie? Und ich bin sehr überzeugt davon, dass wir aus der Kunst, aus den Objekten lernen können für die Zukunft. Das hilft der Verortung meiner Person im Hier und Jetzt.
Nura Dirani, die Direktorin der Kunsthalle St. Annen. Bis Mitte August ist die Ausstellung zu sehen, verlagert die Kunst in Bewegung, in der Lübecker Kunsthalle St. Annen, Claudia Wheeler berichtete. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Florian Werner, und er beginnt, ja, mit Papst Franziskus.
Vielleicht war es Pietät, jedenfalls scheint in der Mehrzahl der deutschen Feuilletonstuben kein vorproduzierter Nachruf auf den an Ostern verstorbenen Papst bereitgelegen zu haben. Einzig die Frankfurter Allgemeine Zeitung widmet Franziskus im Kulturteil einen längeren Text. Radikale Kurswechsel waren seine Sache nicht. Ihm ging es darum, das Gelände für Veränderungen vorzubereiten, in seinen Worten Prozesse anzustoßen. Bilanziert Christian Geier die Reformversuche des Papstes und er fährt fort. So gesehen war sein Selbstverständnis das eines Übergangspapstes, der nach den Verfestigungen seiner beiden Vorgängerpäpste sich darauf verlegte, die Schrauben lose zu drehen. In diesem Sinne hat Franziskus den Bruch mit Johannes Paul II. Wie mit Benedikt XVI. Vollzogen, dabei Kontinuität beteuernd, wie jede Revolution, die mit dem Mittel der Interpretation agiert, im Katholizismus zumal. Sehr viel knapper geht es im Feuilleton der Tageszeitung zur Sache. Dort lässt sich Friedrich Küppersbusch, wie zu jedem Wochenbeginn, zur aktuellen Weltlage befragen. Und wie immer lautet die Einstiegsfrage: Was war schlecht seit vergangener Woche? Küppersbusch antwortet bündig: Papst gestorben. Nachfrage: Und was wird besser in dieser? Küppersbusch: Als so ziemlich letzten Menschen J.D. Vance sehen, möchte man nicht. Sehr viel ausführlicher darf dafür Jelisaveta Landenberger, ebenfalls in der Taz, die jüngste Aufregerdebatte über die sogenannten Panzerhasenrevue passieren lassen. Ein Tübinger Bäckereibetreiber hatte pünktlich zum Fest historische Zuckergussformen aus dem Keller geholt, auf denen die Hasen beim ganz und gar unösterlichen Dienst im Kampfpanzer zu sehen sind. Landenberger schreibt: Vor lauter Nostalgie scheint man in Tübingen irgendwie vergessen zu haben, dass diese zuckersüßen Hasen den arischen Kinderlein im Dritten Reich die NS-Ideologie näherbringen sollten. Der Tübinger Bäckereiinhaber versteht die Aufregung nicht, die Zuckerhasen seien schließlich Tradition, doch genau da liegt der Hase im Pfeffer. Um Klartext zu reden, das sind nicht einfach irgendwelche Hasen, sondern Hasen mit Nazi-Waffen. Derweil machen krude Theorien die Runde, dass das Aufkommen der Panzerhasen lediglich eine Trotzreaktion auf die allgegenwärtige Bedrohung christlichen Brauchtums sein könnte. Aber auch für diese Argumentation hat Landenberger wenig Verständnis. Also soll es jetzt neben AfD-Protestwählern auch noch Protest-NS-Zuckerhasen-Verspeiser geben, fragt sie. Ach du dickes Ei. Wir bleiben beim Thema Süßwaren. Für die einen mag es unbegrenzt Schokolade sein und die nächsten eine sehr, wirklich sehr, sehr große Flasche Champagner. Konsum, der so unbegrenzt erscheint, dass man sicher ist, damit jede persönliche Gier stillen zu können. Mit diesem Vergleich beginnt Peter Huth in der Welt seine Besprechung der zweiten Staffel der TV-Serie Andor, ein weiterer Ableger aus dem Star-Wars-Universum. Und die Referenzgröße sehr, sehr viel Champagner macht bereits klar, dass sie ihm wirklich überschäumend gut gefällt. Komplex, fragt Huth, nachdem er die 12 Folgen in einem Zug heruntergestürzt hat, und antwortet: Ja, sicher, so ist Star Wars. Und so sind die Figurenkonstellationen in Andor 2. Alle Charaktere kämpfen in ewigen Konflikt zwischen individueller Freiheit und unvermeidliche Verantwortung für das große Ganze aus. Die Figurenzeichnung ist dabei atemberaubend, bei den Hauptcharakteren nicht weniger als bei den Nebenfiguren. Und der Rezensent schließt, nach 10 Stunden Binge-Watching von Eindrücken gesättigt, aber immer noch nicht satt, man sieht es, überwältigt mit Entzücken und Tränen in den Augen. Besser kann es nicht sein. Und der Hunger wächst. Da wollen wir nicht länger stören und wünschen guten Appetit.
Der Blick in die Feuilletons war das von Florian Werner. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke. Guten Abend.